Ich schließe heute meine Predigtreihe, die das Thema hatte, was passiert eigentlich, wenn wir anfangen, Gott anzubeten? Ich habe in der ersten Predigt das so allgemein gehalten. Letztes Mal habe ich vor 14 Tagen einen Schwerpunkt draufgelegt auf das Thema Lobpreis. Und heute möchte ich was sagen zum Thema Anbetung. Viele Jahre habe ich gedacht, ob ich das jetzt Anbetung nenne oder ich nenne es Lobpreis, ist im Grunde genommen wie Heißwürstchen und Mettwürstchen in einer Suppe. Und jetzt weiß ich, das ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied da. Und heute soll es für mich mehr darum gehen, was bedeutet es, was ist Anbetung? Ja? Festzustellen ist jetzt über die Jahre hin, dass in immer mehr Gemeinden Anbetung einen festen Raum hat. Als ich anfing 1994 als Pastor, da gab es noch so diese wasserdichten Liederbücher, die hießen Ich will dir danken, kennt ihr die noch? Mit Schutzfolie. Schutzfolie. Und das war immer noch so ein Mischmasch, so ein bisschen dies, ein bisschen das. Aber das war schon für einen eingefleischten Baptisten, die immer nur das rote Liederbuch kannten, war das schon ein Quantensprung. Und das zog weiterhin hinein. Ursprünglich hat man gesagt, Charismatik, was ist charismatisch? Woran erkennt man eine charismatische Gemeinde vor 20 Jahren? Ja? Hände hoch. Da hat man gesagt, wer einen Kaffee will, nimmt die Hände runter. Ja. Nein, also typisch für eine charismatische Gemeinde war, dass sie so einen uralten vom letzten Jahrtausend so ein Dia-Projekte hatte, der aber immer funktionierte, fast immer. Und dann hat irgendjemand Folien geschoben, mehr echt als recht. Und das war charismatische Gemeinde. Da hat man gesagt, ja, da passiert Anbetung. Oder dann, ich will dir, wie hieß das du bisher, dieses, es hatte das gleiche Papier, so in dunkel-lila, so wie Rittersport Nougat, so sah das aus. So ein Blau, ja. So sah das aus. Da gab es dieses erste dicke Ringbuch, das war dann das Lobpreisbuch, neben dem anderen. Das hat man dann hoch und runter getrillert. Heute ist das völlig normal. Heute ist Anbetung ein Industriezweig. Das nennt man Bethel oder Hillsong, ja. Also da werden Lieder am laufenden Band produziert. Manche sagen, ja, das ist so, die haben nicht mehr so die Tiefe wie die alten Lieder, die man vor 4000 Jahren gesungen hat, oder 500, meine ich, gefühlte, ja. Und da muss ich sagen, ja, das stimmt echt, aber ist doch völlig egal. Ist völlig egal. Übrigens, wisst ihr, was ich glaube? Dem Herrn ist es sowieso egal, in welchen Liedern wir ihn anbeten. Völlig. Weil ihm geht es gar nicht um den Sound, ja. Sondern ihm geht es eigentlich um unseren Inhalt und um das Herz. Das ist wichtig und das ist Anbetung. Dass diese anderen Dinge immer mehr in den Hintergrund treten. Und darum ist mir wichtig, was bedeutet dieser Begriff Anbetung? Gar nicht so sehr, wie unterscheidet er sich von Lobpreis. Lobpreis könnte man sagen, das ist mehr so dominierende Musik, laut, fröhlich, erstmal zum Reinkommen, ja, und dann wird es langsam ruhiger, dann singt man, hebt die Hände hoch, ne, hebt die Hände auf, ja, hebt die Hände auf, ist ja im Grunde das Gleiche, betet Jesus an, macht euch bereit, dann ändert sich das. Da merkt man, viele sagen, vorher war man in den Vorhof, jetzt kommt man so in das Allerheiligste hinein. Anbetung ist etwas, was zu Gott dringt. Und Anbetung ist aus meiner Sicht etwas, was in die geistliche Welt hineinwirkt. Und das ist für mich viel wichtiger als Sound oder Melodie, ob Moll oder D, mehr kenne ich da nicht. Versteht ihr? Das ist das nicht. Das ist nicht, dass man sagt, ich mache jetzt Worship. Das ist es nicht, sondern wenn ich anbete, dringe ich hinein in die unsichtbare Welt. Dringe ich in Dimensionen vor, die mit dem Natürlichen nichts mehr zu tun haben, sondern ich mache mich auf in das Übernatürliche. Immer wieder hat man davon gehört, heute Morgen, die ganze Woche beten wir für diesen Gottesdienst, weil in Anbetung manifestiert sich die Herrlichkeit des Herrn. Das ist es. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen sehen, wie Gott in Kraft kommt. Und das passiert in Anbetung. In nicht wenigen Gemeinden weltweit manifestiert sich die Kraft Gottes so stark, wenn die Gemeinde aufsteht wie ein Mann. Aufsteht heißt immer so innerlich aufstehen. Das heißt nicht immer von seinen Plätzen. Ich finde das zwar gut, wenn alle aufstehen, aber dazu will ich euch nicht in erster Linie ermutigen, sondern dass ihr innerlich, geistig aufsteht. Und in vielen Gemeinden dieser Welt passiert es, dass in der Lobpreiszeit Heilung passiert. Ohne dass was ausgesprochen wurde, dass Leute gerettet werden, ohne dass hier jemand was gesagt hat, dass Leute tief innerlich gesund werden durch Anbetung, dadurch, dass eine Gemeinde aufsteht, hin sich ihrem Herrn widmet und sich ihm hingibt. Das ist Anbetung. Punkt. Amen. Jetzt könnte ich mich schon wieder hinsetzen. Seit ich mich auf die letzte Predigt über Psalm 34 vorbereitet habe, hat sich was verändert in mir. Ich merke, es verändert sich was in mir, wenn ich mir Gedanken mache über Anbetung, weil mich das verändert, weil ich näher zum Thron Gottes komme. Das sind alles so Worte, ne? Zum Thron Gottes komme, näher in seine Gegenwart trete, mehr. Ganz leise sagen wir Amen, dass das keiner hört. Ja, Amen. Anbetung ist für mich ein Akt des Vertrauens. In Anbetung bin ich nicht passiv und höre mir das Getriller an oder was weiß ich. Oder Leute haben mir schon gesagt, warum muss das so sein? Gott ist nicht schwerhörig. Ja, muss das so laut? Manche Dinge müssen so laut. Lest die Psalmen, da steht nichts von Flüstern der Anbetung. Übrigens, ich habe überlegt, unserem Technikteam ein T-Shirt zu kaufen und da steht hinten drauf, ja, das muss so laut. Ja. Habe ich in einer anderen Gemeinde gesehen, hat mir gefallen. Gott loben und ihn preisen ist viel prägender und wichtiger für meinen Glauben, als ich bisher gedacht habe. Gott anbeten bildet ein Fundament. Und in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich gelernt, dass Anbetung viel schwerer ist, dass Anbetung viel schmerzhafter ist, als ich mir je klar gemacht habe. Ja, Anbetung kann schmerzhaft sein. Anbetung kann wehtun. Es ist nicht einfach nur die ruhigere Variante von Lobpreis. Psalm 93, das war kurz vorm Loch des Golfschlags. Ich predige heute über Psalm 95. Hätte ich dir eigentlich sagen können, hätten wir das lesen können. Die ersten 7 Verse, Psalm 95. Hört euch das an. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels preisen, bei dem wir Rettung finden. Lasst uns mit Dank vor ihn hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen, denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde und die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Kommt, lasst uns anbeten vor ihm, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat, denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet. Diesem Psalm werden wir aufgefordert, Gott zu loben, ihn zu preisen. Er verdient es und er ist es wert. Darum soll laut und deutlich, fröhlich und überzeugt davon gesungen werden. Und es wird auch gut begründet. Der Herr ist groß. Er ist König über alles, weil ihm die Welt gehört und er über alles regiert. Und ihr lieben Leute, wenn er über alles regiert, dann regiert er auch über mich. Und das ist so gut. Das ist das Beste, das ist das Allerbeste, was mir in meinem Leben passieren kann, dass er nicht nur der große Weltenherrscher ist, der die Sterne gesetzt hat, sondern dass er über mein Leben regiert. Und ich gebe ihm Recht. Ich gebe ihm Recht dazu, dass er regieren darf über mich. Und weil dieser Herr uns gerettet hat und der Herr und der Halt unseres Lebens ist, darum wollen wir ihn loben. Darum wollen wir ihn anbeten. Wir proklamieren seine Herrschaft. Und ich möchte euch was sagen, ihr Lieben. Das ist geistliche Kraft. Dadurch wird geistliche Kraft freigesetzt. Geistliches wird nur freigesetzt durch Geistliches, durch nichts anderes. Lob verankert mein Herz im Himmel. Es richtet meine Gedanken auf zu dem Herrn. Ich bleibe nicht mehr in meiner Suppe hängen mit meinen Problemen. Habt ihr Probleme? Klar habt ihr Probleme. Ihr habt alle Probleme, mich eingeschlossen. Aber die Probleme regieren nicht mehr über mein Leben. Die Probleme sind nicht mehr mein Fokus, sondern mein Fokus ist, ich richte meinen Blick auf zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist Anbetung. Anbetung heißt, ich gebe ihm Recht. Er hat Recht. Du bist gut, sagen wir. Preisend verwurzelt mein Herz im Herrn. Ich mache mir bewusst, was er für mein Leben bedeutet und dass ich ihm in jeder Lage vertrauen kann. Und wenn das so ein Gott ist, dem ich in jeder Lage vertrauen kann, dann fange ich an, ihm in jeder Lage anzubeten. Durch das Preisen sage ich, du bist es wert. Du bist es wert, dass ich meine Knie vor dir beuge, vor dir allein, dem König. Du bist es allein wert. Vor keinem werde ich meine Knie beugen, aber vor dir, dem Herrn, meinem Gott. Ich werde keinen anderen Gott anbeten. Denken wir an Daniel, der Richtung Jerusalem gebetet hat, der seine Knie nicht gebeugt hat. Anbetung ist manchmal schmerzhaft. Damit meine ich nicht die Knie. Anbetung reicht noch weiter. Denn ich ehre Gott für das, was er ist. Ich ehre ihn für das, was er ist. Ich ehre damit zutiefst sein Wesen. Und ich ordne mich ihm unter. In der Anbetung sage ich, nur du, ausschließlich nur du. In Psalm 95 werden drei Dimensionen der Anbetung beschrieben und begründet. Anbeten, verbeugen und niederknien. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Vers 6. Anbeten. Das heißt anerkennen, keiner ist wie du. Anbetung setzt immer eine Beziehung voraus, sonst kann ich ihn nicht anbeten. Ich spreche nicht von Gott, sondern ich spreche mit Gott. Und so oft sage ich euch, sprechen wir von Gott anstatt mit Gott. Wir hatten vor 14 Tagen hier einen Gebetsabend, wie in der Regel jeden Mittwoch. Der hat mich so geflasht mit meinen Geschwistern zusammen zu beten. Und weil wir so tief in der Anbetung waren, das floss einfach. Und es war so schön. Es war einfach so schön. Wir sind in eine Dimension vorgetreten, die göttlich ist. Eigentlich fehlen mir die Worte dafür, was ich da erlebt habe, was wir gemeinsam da erlebt haben. Und das ist sowas von großartig. Das ist das, wo ich merke, ich will mehr von dieser geistlichen Dimension bei meinem Vater. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns erschaffen hat. Anbeten, anerkennen, keiner ist wie du. Anbetung setzt immer das voraus. Ich will in eine Beziehung treten. Niemand bedeutet mir so viel wie du. Keiner hat so viel in meinem Leben getan wie du. Du hast mir das Leben gegeben. Du bist der König. Du bist der, der über alles regiert. Der Herr über das Universum. Du bist einfach, unbegreiflich, unerforschlich und allmächtig und gleichzeitig für mich erfahrbar. Ich kann dich nie ganz verstehen, sondern dich immer nur anbeten. Aus diesem Grund kommen zwei Eigenschaften Gottes in der Anbetung immer wieder vor. Nämlich seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit. Und ich habe den Eindruck, wir sind sehr herrlichkeitslastig. Wobei lastig, das ist in Anführungsstrichen, weil man kann nicht genug die Herrlichkeit Gottes anbeten. Aber mit der Heiligkeit haben wir manchmal so unsere Probleme. Mit der Heiligkeit, dass wir begreifen, wie heilig Gott ist, dass er nicht mein Sportskamerad ist und dass ich auch sagen kann, ich bete dich jetzt nicht an, weil ich bin sauer auf dich. Das ist Kindergarten. Das heißt, wir haben den Herrn nicht erkannt, wer er eigentlich ist. In Jesus sagen wir, ich habe ein Recht dazu. Gestern habe ich mit jemandem telefoniert, mit einem Cousin von mir. Seine Mutter ist gestorben, meine Tante. Und ich werde die Beerdigung machen. Und er war, glaube ich, schon, ich weiß nicht, hatte schon einen ganz guten Alkoholspiegel, rief er mich an und hat mich angeschimpft, wie schlimm Gott ist. Und was ich alles in der Predigt zu sagen hätte. Und ich möchte euch sagen, er ist ein Heide. Und Gott hält das auch sogar bei uns aus. Aber wenn ich seine Heiligkeit verstanden habe, dann habe ich kein Recht mehr. Dann verstehe ich als Christ, so habe ich mit dem lebendigen Gott nicht zu sprechen. Im Gegenteil, wehe mir, ich vergehe, sagt Jesaja in seiner Vision, wo er dreimal sagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Yahweh Zebaoth, das ist der Herr der Herrscharen, das ist der Herr vom Militär. Da habe ich stramm zu stehen, da habe ich nicht zu sagen, ich habe keine Lust, dich anzubeten. Verstehen wir das? Versteht ihr das, Gemeinde, diese göttliche Dimension, in der wir sind? Wir sagen heute nicht, morgen ja, vielleicht Gott, ich habe mir gerade Netflix besorgt, da habe ich gerade nicht so viel Zeit. Aber der Herr versteht alles, der Herr versteht alles. Das stimmt nicht. Wenn du weiterkommen willst, wenn du in eine geistige Dimension vorgehen willst, musst du die Heiligkeit Gottes mehr in dein Inneres hineinbringen. Und das wird dich verändern. Auch dazu darf man Amen sagen. Was ihn von uns unterscheidet, wie er sich zeigt. Ich ehre Gott für sein Wesen, für das, was er ist. Darum ist Anbetung die logische Fortsetzung und Vertiefung von Loben und Preisen. Was ich anbete, steht über mir. Weil es größer ist als ich, erwarte ich etwas davon. Je mehr wir darüber nachdenken, desto merkwürdiger klingt's, wenn einer von seiner Freundin sagt, sie ist meine Angebetete. Was kann das Mädel dir bieten? Anbetung macht deutlich, wo meine Grenzen liegen. Ich könnte es nicht, aber du kannst es. Ich habe es nicht, aber du hast es. Nur durch dich wird mein Leben reicher, heller, schöner, sinnvoller. Wir suchen immer etwas, was wir anbeten können und von dem wir sagen, du bist mein Ein und Alles. Ohne dich will ich nicht leben. Manche denken dabei an Menschen, andere an ihren Verein, ihr Hobby oder ihren Beruf und wieder andere an ihrem Besitz. Was bete ich an? Wovon erwarte ich mehr Qualität und Freude in meinem Leben? Das ist die normale Dimension. Aber wo erwarte ich in der übernatürlichen Ebene mehr von mir selber? Wo ich anbete, bin ich in seiner Dimension. Da kann etwas passieren, was ich über Jahre nicht hinkriege. Interessanterweise wird vor allem im Alten Testament viel öfter gesagt, was wir nicht anbeten sollen. Götzen aus Gold oder Stein, die Sonne oder die Sterne, Könige oder Herrscher. Die Gefahr scheint schon damals groß gewesen zu sein, dass man zu vielen Dingen sagte, ohne dich will ich und kann ich nicht leben. Dahinter steckte immer die Angst, was passiert, wenn ich diese Sache loslasse. Und wenn ich anfange anzubeten, darum habe ich gesagt, Anbetung ist Vertrauen, dann lasse ich meine Dimension los, in der ich bin, von der ich habe so viele unsichere Dimensionen in meinem Leben, aber die lasse ich alle los, weil ich auf ihn schaue und weil ich seine Dimension haben will und weil ich sein Eingreifen in meinem Leben haben will. Amen. Das eine will ich festhalten. und das andere lasse ich los. Ihr Lieben, wenn ich so über Anbetung spreche, gilt das nicht in erster Linie für seine Braut, die er sich erkauft hat durch sein Blut, durch das Blut seines Sohnes, dass sie der Ort ist, wo ich anbete? Seine Braut, die Gemeinde, sie ist ihm hingegeben in Anbetung. Es gibt so viel, was mich von dem einzigen und einzigartigen Gott wegziehen will, was seinen Platz in meinem Leben streitig macht. Denken wir an das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Mose 20. Es kann nur einen geben. Es kann nur einen Gott geben. Du musst dich entscheiden. Anbetung ist immer auch eine Entscheidung meines Herzens, wem ich Recht gebe. Darum beginnt Anbetung mit dem Bekenntnis. Du bist mein Gott. Keiner ist wie du. Und darauf folgt eine Entscheidung, in der es um die Verbindung geht. Der zweite Schritt der Anbetung heißt verbeugen. Verehren. Ich gehöre nur zu dir. Was ich anbete, das verehre ich auch. Diese Verehrung zeigt sich oft in einer körperlichen Haltung. Ich verbeuge mich davor. Zur Anbetung gehört die Verneigung. Ich finde, wir haben das verloren, dass ich mich vor dem Herrn verneige, wie vor einem König. Es steckt in dem Menschen drin. Es steckt in dem Menschen drin, dass er einen König haben will. Und manche Prinzen und dessen Frau wollen nicht mehr König sein. Und wir müssen diesen ganzen Scheiß immer lesen. Wen interessiert das, was Prinz Harry macht oder nicht? Darf ich mal fragen, wen das interessiert? Darf ich mal fragen, wer sich darunter leidet, dass er diesen ganzen Mist irgendwie immer lesen muss? Versteht ihr, was ich meine? Das ist alles Peanuts. Vor denen würden wir uns nicht verneigen. Und doch ist es in dem Menschen drin, dass er was braucht, wo er sich vor verneigen kann. Aber wenn ich in eine geistige Dimension eintrete, dass ich vor ihm mich verneige, dann weiß ich, wer mein Gott ist. Herr, weil du so einzigartig bist, gehöre ich nur zu dir. Bei Anbetung geht es immer um Herrschaft. Es geht immer um Herrschaft. Wer herrscht? Wir sind dein Volk, die Schafe deiner Weide. Das bedeutet, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wer du bist. Du bist groß und ich bin klein. Du bist der Hirte und ich bin dein Schaf. Dir vertraue ich mich an. Und wenn eine Herde wächst, werden nicht die Schafe gelobt, sondern der Hirte. Dir gehört die Ehre. Ich verbeuge mich vor dir. Wo passiert das, ihr Lieben? Wo passiert das, dass ich mich vor dem Herrn verbeuge, vor dem Herrn der Heere? Im alten Israel lag man lang im Staub mit seinem Angesicht auf der Erde vor dem Herrn. Das war eine angemessene Haltung. Das haben wir verlernt durch unsere Kultur. Und wenn jemand das macht in unserer Gemeinde, dann denken wir, der ist nicht ganz... Ja, er hat ein psychisches Problem oder was weiß ich. Ist es nicht so? Das ist Bibel. Das ist Ehrfurcht vor dem Herrn. Und wie man Ehrfurcht vor dem Herrn hat, zeigt sich auch, wie eine Gemeinde untereinander umgeht. Davon bin ich ganz stark überzeugt. Herr, ich neige mich vor mir, vor dir, vor mir, seht ihr? Eine andere Ebene sind geöffnete Hände. Ich habe nichts zu bringen, weil ich vor dir abhängig bin. Übrigens, das ist alles hebräisch, das ist alles orientalisch. Kennt ihr Germanisch? Auch nicht schlecht. Ja, katholisch ist so, ist ähnlich. Germanisch ist so oder protestantisch. So zu beten, habe ich gelernt. Lernt unsere Emma schon. Beten. Emma, komm beten, dann macht sie so. Ja, so, wisst ihr, was das heißt? Ich bin gefesselt. Ich bin gefesselt vor dem Herrn. Das heißt das. Das ist eine Anbetungsform. Ich bete dich an. Ich nehme die Dinge aus der Hand. Ja? Versteht ihr das? Das ist wichtig. Aber mein Herz muss genau die gleiche Haltung haben. Und nicht nur meine Haltung. Äußerlich. Ich habe nichts zu bringen, weil ich von dir abhängig bin. Du bist nicht nur der große und allmächtige Gott, sondern du bist mein Vater und ich bin dein Kind. Jesus hat gesagt, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten sollen. Zu dieser Wahrheit gehört, dass ich erkenne, wie groß Gott ist und wie klein ich vor ihm bin. Und doch bin ich von ihm geliebt und doch bin ich vor ihm geachtet. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Wie oft ist uns das, was Menschen über uns denken, wichtiger als das, was Gott von uns denkt? Wie oft hängen wir da drin mit dieser scheißdämlichen, Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, Menschenfurcht, anstatt dass wir Gottesfurcht haben? Das heißt, was die Menschen von uns denken, das kann uns wichtiger sein als das, was Gott von uns denkt. Das heißt, wir sind im Natürlichen und wir sind nicht im Übernatürlichen. Herr, ich gehöre zu dir und verehre dich. Dadurch ist Anbetung immer auch ein Zeichen für Gemeinschaft. Menschen finden nur freiwillig zusammen, wenn sie ein gemeinsames Ziel haben. Entweder wollen sie einen Feind vertreiben oder einer Sache dienen. Es ist interessant, wie Menschen zusammenhalten, wenn sie einen haben, auf den sie miteinander schimpfen können. Wenn sie ein gemeinsames Feindbild haben, da sind Menschen so stark. Aber ich sage euch was, so soll es bei uns nicht sein. Unser gemeinsames Bild und nicht Feindbild, unser gemeinsamer kleinster und größter Nenner zugleich, ist Jesus Christus als der Herr und nichts anderes. Und darin sind wir zu finden, darin ist unsere Einheit begründet. Ihn anzubeten, egal wo wir herkommen, ihn Herr sein zu lassen und seine Herrschaft unter uns aufzurichten. Wenn ich immer diesen Finger zeige, ich meine das nicht so. Ja. Bei einem gemeinsamen Feind werden viele Unterschiede völlig nebensächlich. Aber sobald der Feind besiegt ist, danke Salah, Shukran. Wir kümmern uns nicht um den gemeinsamen Feind. Wir kümmern uns um den gemeinsamen Sieger. Wir kümmern uns um den gemeinsamen Herrn, den wir gemeinsam lieben. Und wenn ich in einer Gemeinschaft bin und jeder sagt, dass er den Herrn liebt, dann wird das nicht langweilig. Ich bin ein glücklicher Vater von 4 wunderbaren, prächtigen Töchtern. Wenn 2 sagen, dass sie mich lieben und die anderen sagen, naja, die haben das ja schon gesagt, muss ich ja nicht nochmal machen, ja, dann denke ich, naja, theoretisch stimmt das. Ja, die haben es ja auch schon gesagt. Aber es ist doch was anderes, wenn das jeder sagt. Wenn jedes der Kinder sagt, wer der Vater ist, wie wunderbar der Vater ist. Und so geht ihm das auch. Übrigens, ihm wird das null langweilig, wenn alle Kinder sagen, wie wunderbar er ist, ja. Das setzt etwas frei. Das setzt etwas frei in der geistlichen Welt. Und da sollen wir zu finden sein. Und wenn du Probleme hast und du willst raus aus dieser Ebene, fang an anzubeten. Fang an anzubeten. Fang an, deinem Herrn zu sagen, wer er ist. Sag nicht deinen Problemen, wer dein Gott ist, sondern umgekehrt. Jetzt habe ich schon vorweggenommen, ja. Ja, genau. Sag nicht deinem Gott, wie groß die Probleme sind, sondern sag deinen Problemen, wie groß dein Gott ist. Das ist es, ja. Das ist es. Das ist fast das Gleiche und doch was ganz anderes. Wie viel besser ist es, einen gemeinsamen Herrn anzuhaben, ihn anzubeten. Wir brauchen etwas, was wir gemeinsam verehren. Und das ist uns heilig. Und das beten wir an. Diese Einheit wollte zum Beispiel der König von Babylon erreichen, als er ein goldenes Standbild bauen ließ, vor dem alle niederfallen sollten. Daniel 3. Damit wollte er alle Menschen in seinem Reich vereinen und mit dieser eigenen Herrschaft stärken. Aber als drei Männer sich davor nicht beugen wollten, stand die ganze Einheit in Gefahr. Als Gemeinde Jesu verbindet uns nicht, gegen was wir kämpfen, sondern für was wir stehen, als ein Mann. Es ist nicht unser Geschmack, nicht unsere theologische Erkenntnis, nicht unsere gemeinsame Geschichte, sondern nur ein Herr, der uns von der Sünde erlöst hat und uns zu Kindern Gottes gemacht hat, nämlich durch Jesus Christus. Man erkennt uns nicht daran, dass wir gegen Satan oder Krankheit kämpfen, sondern dass wir Jesus dienen und in seinem Sieg aufstehen. Diese Verbindung durch die gemeinsame Anbetung wird in der Offenbarung, in dem Buch der Offenbarung, besonders deutlich. In der Offenbarung werden vier Phasen der Weltgeschichte in unterschiedlichen Bildern beschrieben. Im Siegel und in den Posaunengerichten und in den Zornesschalen. Aber immer wieder darf Johannes zwischen den Bildern einen Blick werfen in den Thronsaal. Und das ist das Schönste, wenn du einen Blick werfen darfst in den Thronsaal Gottes. Denn dort wird angebetet. Da stehen himmlische Wesen und große Scharen von Menschen vor dem Thron Gottes. Und was machen sie da? Sie spielen nicht Schach, sie spielen nicht Halma oder Jenga oder was weiß ich. Sie vertreiben sich nicht die Zeit mit ihren iPads, sondern sie machen nur eins. Sie beten an, sie beten an, sie beten an. Das ist geistige Dimension, in die wir jetzt schon eintreten dürfen, als seine Kinder. Das ist die Vorwegnahme. Und sie beten ihn an für sein Wesen und benutzen dafür die höchsten Begriffe: ewig, allmächtig, Ehre, Weisheit, Heiligkeit, Kraft, Macht. Lest selber. Offenbarung 4, Offenbarung 5, Offenbarung 7, Offenbarung 11, Offenbarung 12, Offenbarung 19. Sie reden nicht über das, was hinter ihnen liegt und den Schwierigkeiten, Kämpfen und Problemen, sondern sie reden nur noch von dem einen, nur noch von dem einen, dem sie gehören. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Und wir haben den Heiligen Geist, der uns das vermittelt. Besonders beschäftigte mich die Szene der 24 Ältesten. Sie stehen als Vertreter des Alten und des Neuen Bundes. Und ihre Kronen vor dem Herrn, die legen sie nieder. Diese Kronen sind ihnen geschenkt worden. Sie haben sie sich nicht selbst verdient. Aber sie legen sie vor dem Herrn ab. Denn nur ihm gebührt die Ehre dieser Verehrung. Sie verneigen sich nicht vor ihm, weil sie zu ihm gehören. Sie geben ihm ihr Leben. Und das ist der dritte Schritt der Anbetung. Wenn du dem Herrn nicht dein Leben gibst, betest du ihn nicht an. Dann machst du Worship. Ja, kannst du mit der Luftgitarre machen. Brauchst keinen Beamer, brauchst keine Übertragung. Ja. Wenn du dein Leben nicht gibst, ich möchte das heute aussprechen, wenn du dein Leben nicht gibst, betest du nicht an. Anbetung kann sehr schmerzhaft sein, weil du sagst, das ist mein Gott, das ist mein Gott, der hat alle Rechte. Das ist Anbetung. Niederknien bedeutet für mich unterordnen. Nur du hast das Sagen. Nur du in meinem Leben hast das Sagen. Hier liegt die größte Herausforderung. Dieses Bild mit den abgelegten Kronen macht deutlich, ich lege mein Leben Gott ganz zu Füßen. Ich ordne mich ihm in allem unter, was zu mir gehört. Er hat mir das Leben gegeben, jetzt vertraue ich es ihm an. Ich gebe es ihm zurück und bekenne, nur du hast das Sagen. Ich ordne mich dir völlig freiwillig unter. Anbetung geht nur freiwillig. Sorry, das geht nicht anders. Am Ende der Zeit werden alle ihre Knie vor Jesus Christus beugen und werden bekennen müssen, dass er der Herr ist. Warum? Zur Ehre Gottes des Vaters. Alles, diese ganze Welt, die geschaffen wurde, das ganze Universum, jeder von uns, jeder Augenschlag bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist. Und es mündet wieder komplett in die Anbetung Gottes. Da schließt sich der Kreis. Lege mein Leben zu Gottes Füßen. Ich ordne mich ihm mit allem unter, was mir gehört. Wunderbar. In meinem Leben soll deutlich werden, wer das Sagen hat. Aber wir können jetzt schon in dieses Bekenntnis einstimmen, dass in der Ewigkeit alles bestimmen wird. Anbetung geschieht nie unter Zwang, sondern immer aus freien Stücken. Darum ist Anbetung die höchste Form der Liebe und die schönste Form der Liebe. Ich erkenne an, keiner ist wie du. Verbinde mich mit dir. Ich ordne mich dir unter aus Liebe. Dieser Weg wird auch in diesem Psalm gegangen, wenn es heißt, er ist unser Gott, darum beten wir ihn an. Wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Darum beugen wir uns vor ihm und verehren ihm. Übrigens, wenn wir sein Volk sind, wenn wir die Schafe seiner Weide sind, gehören wir ihm. Und wir haben ihm zu folgen. Das ist nicht, das ist keine Schafdemokratie, ja? Wo man sagt, ja, weiß nicht, wer ist dafür, dass wir dem Herrn dass wir dem Herrn folgen? Wer meint, dass wir das tun sollen? Nein, das ist das nicht. Wir müssen lachen bei diesem Bild, ja, wo wir merken, das geht gar nicht. Ja, ihm gehört das. Wenn wir ihm gehören und wenn wir ihm zollen, was ihm gebührt, ist das Anbetung, die höchste Form unseres Lebens. Dafür sind wir geschaffen. Wir wollen ihm freiwillig unterordnen und überlassen ihm die Führung. Und dann geht es so weiter. Wenn ihr heute auf seine Stimme hören würdet, sagt David, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet, das meint keine Anbetung ohne Gehorsam. Keine Anbetung ohne Gehorsam. Und genau hier wird Anbetung schmerzhaft. Liebe ich Gott so sehr, dass ich ihn wirklich ihm alles anvertraue, dass ich ihm gehorche und er mich führen darf, auch wenn es weh tut. Darum sage ich, Gehorsam ist auch immer eine Form von Anbetung, weil ich ihm Recht gebe. Wie führe ich mein Leben? Was sind meine Freunde, ihr jungen Menschen? Es kann auch ältere sein. Was ist, wenn ich mich in jemanden verliebe und ich merke, das ist nicht richtig vor dem Herrn? Was mache ich da? Ja, was tue ich da? Lasse ich dem weiterlaufen? Gebe ich meinen Gefühlen weiter Raum oder sage, nein, ich verändere Beziehungen, ich beende Dinge, weil ich merke, ich will den Herrn mehr lieben als alles andere. Und dann mache ich, das ist Anbetung und das ist schmerzhaft. Das ist viel mehr als, oh, wir haben heute Morgen wieder so einen geilen Worship gemacht, war wieder so toll, ja, das ist das nicht. Anbetung bedeutet loslassen, weil ich den einen Herrn gefunden habe, ohne den ich nicht leben und leben will und leben kann. Darum sage ich, hier bin ich, verfüge über meine Zeit, bestimme über mein Geld, zeige mir, wie ich meine Kraft für dich einsetzen kann. Ich gebe dir meinen Körper, ich gebe dir meine Gesundheit. Mach du mit mir, was dich verehrt. Ich gebe dir meine heimlichen Wünsche, meine Sehnsucht. Für mich zählt, was du willst. Dein Wille soll geschehen, weil ich weiß, dass deine Liebe keinen Fehler macht. Nimm alles weg, was mich hindert, ganz bei dir zu sein. Ich lege meine Krone vor dir nieder und ich lege sie vor deine Füße, zu deinen Füßen. Wie das aussieht, zeigt uns zum Beispiel im Alten Bund, im Alten Testament, das Bild von Abraham. Als er mit seinem Sohn Isaak auf den Berg Moria ging, ließ er seine Knechte am Fuß des Berges zurück und sagte ihnen, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Das heißt, er geht mit seinem Sohn hoch und opfert. Opfern ist anbeten. Darum gibt es auch ein Lobopfer. Und er wusste da schon, dass Gott von ihm verlangte, seinen Sohn zu opfern. Dieser Sohn war die Erfüllung seiner Hoffnung. Er war die Zukunft seiner Familie. Er war sein Leben. Aber Abraham war bereit, seine Krone vor Gott abzulegen. Und er bekam sie wieder geschenkt. Sein Sohn durfte leben. Wer Gott anbetet, lässt alles los, aber er geht am Ende niemals leer aus. Weil ich sage, du bist mein Gott. Du bist nicht irgendwer. Wenn du anbetest, wirst du niemals leer ausgehen. Ist dir das klar? Bin ich auch bereit, loszulassen, was Gott von mir fordert und meine Krone vor ihm niederzulegen? Anbetung besteht aus zwei Worten. Nur du. Nur du. Keiner ist so wie du. Keiner verdient die Ehre wie du. Und keiner darf über mein Leben so bestimmen, so wie du. Keine Anbetung, wenn es nicht darum geht, dass du verehrt wirst. Diese Anbetung will ich heute wieder üben. Darum kommt. Es steht ja am Anfang. Kommt los. Alle werden hochgenommen. Du ziehst den Arm des anderen und sagst, kommt, kommt, lasst uns anbeten, diesen wundervollen Herrn. Und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe seiner Weide. Er leitet uns mit seiner Hand. Ihr Lieben, was passiert, wenn wir anfangen, Gott anzubeten? Du trittst dann in die geistliche Dimension hinein. Du trittst in seinen Thronsaal ein. Es wird sich etwas verändern in deinem Leben. Eine neue Qualität der Gottesbegegnung wird kommen. Ich lade dich heute ein. Ich sage, komm, komm. Wenn das nichts für dich ist, zu sagen, ich komme hier nach vorne, dann mach das von deinem Platz. Steh auf oder bleib sitzen oder bleib liegen. Keine Ahnung. Ja. Aber nimm diese Krone von deinem Kopf und bring sie zu ihm, weil er ist der König. Amen. Lopez Band. Jetzt mache ich mir nochmal Saft drauf. Danke. Ich bitte euch, kommt. Ich bitte euch heute Morgen, kommt. Ich bitte euch, schaut nicht nach rechts, was der denken könnte. Hört auf, tretet in eine geistliche Dimension, wo er sagt, ich stehe vor hier, vor meinem Herrn. Ich stehe vor Jesus Christus und ich komme heute zu ihm und ich bringe ihm meine Krone. Ich bringe ein Lobopfer. Ich bringe ihm auch mein Opfer, dass ich sage, in diesen Punkten, mein Herr und Gott, möchte ich gerne gehorsam sein. Ich möchte das tun. Oder du gehst hinten unter dieses Glasfenster, wo die Leute sind, die für dich beten. Wo du sagst, ich nehme das in Anspruch. Ich durchbreche das heute. Komm. Amen.